Die Rolle des Besitzes. Wir scheinen nicht in Erwägung zu ziehen, dass der Gedanke des Besitzes als Ausdruck von Überfluss oder Armut unsere eigene Sozialordnung widerspiegelt und nicht das tatsächliche Erleben von Menschen. Schon im 18. Jahrhundert hatte Samuel Johnson darauf hingewiesen, dass sich in solchen Missverständnissen der kulturelle Hintergrund der Forscher ausdrückt. Und Johnson erkannte, schon der Begriff des Besitzes bewirke einen Bewusstseinswandel. Ganz ähnlich meinte Joseph Wood Crutch, wir müssten lernen, mit weniger auszukommen. Dies erklärt vielleicht, warum viele Forscher wie selbstverständlich davon ausgehen, das Leben unserer Vorfahren sei von einem ständigen Überlebenskampf geprägt worden. Die Kindheitsstudie von DeVore und Connor über die Kung im Westen der Kalahari-Wüste erbrachte, dass dieser Stamm alles andere als unterernährt ist. Selbst in Dürrejahren lag ihr Ernährungsstandard weit über dem Minimum, und das, obwohl ein Erwachsener nur 2 bis 3 Tage in der Woche arbeitet. Ältere, Kinder und Jugendliche beteiligen sich kaum an der Nahrungssuche. Sie schreiben, wenn wir aus dem Leben heutiger Jäger und Sammler die Vorgeschichte der Menschheit rekonstruieren wollen, stehen wir vor einem schwierigen Problem. Sie leben in Reservaten. Die günstigeren Lebensbedingungen wurden längst von Völkern übernommen, deren Sozialsystem umfassender, geschlossener und aggressiver ist. In Dschungeln, Wüsten und Tundren ist das Überleben häufig sehr schwierig, was die Forscher zu der Annahme führt, dass das Leben heutiger Jäger und Sammler und folglich auch das unserer Vorfahren ein ständiger Überlebenskampf ist. Dieser Rückschluss führt zu weiteren Missverständnissen. In der Anthropologie ist man übereingekommen, dass Jäger und Sammler in eng geknüpften und männlich dominierten Horden lebten. Die Horde stellte man sich als stark territorial ausgerichtet vor und als sehr protektionistisch in Bezug auf ihre Jagdgebiete, Wasserquellen und so weiter. Das Jäger- und Sammlerdasein sei von Männern dominiert, die als angebliche Haupternährer andere Jäger verdrängten. Selbst versierte Forscher waren davon überzeugt, dass Jäger und Sammler ein hartes Dasein fristen. Ihr Nomadenleben und ihr Mangel an materiellen Gütern schien Beweis genug, dass sie und implizit auch unsere Vorfahren in bitterer Armut lebten. Solche Vorstellungen könnten von den Bedingungen, unter denen die Kung-Stämme tatsächlich leben, unterschiedlicher nicht sein. Bei ihnen gibt es gar keine organisierten Horden, sondern eher so etwas wie eine lockere Ansammlung von lagernden Familien, deren Zusammenstellung beinahe täglich wechselt. Kern- und Großfamilien bewegen sich frei über ein Gebiet von etwa 160 Quadratkilometern oder mehr und lagern zusammen mit nahen und entfernten Verwandten aus der ganzen Region. Die Verwandtschaft wird durch die Familien des Ehemannes wie auch der Ehefrau bestimmt. Wie die anderen Aspekte der Gruppenstruktur auch, ist der Wohnsitz flexibel und häufigen Wechseln unterworfen. Diese sich frei bewegende Population kommt gar nicht auf die Idee, ihr Territorium zu verteidigen, denn sie hat noch nicht einmal einen Begriff dafür. Es gibt zwar sogenannte Besitzer von bestimmten Wasserlöchern, aber ihr Anspruch darauf ist häufig kurzfristig, wird nicht ernst genommen und erst recht nicht durchgesetzt. Man sollte sich ins Gedächtnis rufen, dass die meisten Jäger und Sammler während der gesamten Vorgeschichte in Regionen lebten, die weitaus besser mit Wasser, essbaren Pflanzen und Wildtieren ausgestattet waren als die Ausläufer der Kalahari. Wie gesagt, ist hier von Menschen die Rede, deren Ernährungszustand über dem Existenzminimum liegt. Im Gegensatz zu herrschenden Meinungen zeigen die Wohr und Connor, dass die Anthropologen, die das Leben der Jäger und Sammler erforschten, nicht auf die Idee kamen, quantitative Daten über das Arbeitsniveau und die Kalorienaufnahme zu sammeln. Die Rolle der Frauen bei der Beschaffung von Nahrung wurde völlig unterschätzt. Wir haben herausgefunden, dass Frauen 50-80% der nach Gewicht gemessenen Menge der Nahrungsmittel erwirtschaften. Und was noch wichtiger ist, vegetarische Nahrung kann regelmäßig und mit 100%iger Sicherheit gesammelt werden. Der Jagderfolg jedoch ist nicht voraussagbar. Wir haben deshalb keinen Grund anzunehmen, dass Frauen in der Vergangenheit jemals weniger als Männer zur Gesamtwirtschaft beigetragen haben. Die Ironie dabei ist, dass Frauen zum Sammeln von vegetarischen Hauptnahrungsmitteln nichts weiter als einen Lederbeutel und einen Stock zum Graben benötigen, dass aber keines dieser Werkzeuge bei einer Ausgrabung erhalten bleiben würde. Die komplizierte Jagdausrüstung der Männer hingegen ist immer präsent in Form von Pfeil- und Speerspitzen, Messern etc. Daraus folgt zwangsläufig, dass bei der Interpretation prähistorischer Wohnstätten sowohl die vegetarische Nahrung als auch der ökonomische Beitrag der Frauen tendenziell unterschätzt werden. Ein weiterer wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Wirtschaft der Kung ist die Tatsache, dass Nahrungsmittel und materielle Güter gemeinschaftlich genutzt und nicht gehortet werden. Das wiederum widerspricht einer anderen üblichen Auffassung, wonach der Wettkampf die bestimmende Komponente der Verhaltensevolution ist, während der Kooperation jegliche Bedeutung abgesprochen wird. Dies führt uns wieder zurück zu Acevedos Brief, der sich auf das Erstaunen bezog, das die wissenschaftliche Arbeit von Carl Zilles und seines Kollegen ausgelöst hatte, und hier vor allem die Erkenntnis, dass Menschen viel rechtsseitiger denken als bisher angenommen. Dabei ist es, wie die Wissenschaftlerin Acevedo richtig bemerkte, die rechte Gehirnhälfte, die bei der Bindung des Kindes an die Mutter sowie bei späteren Bindungsmustern in Erwachsenenbeziehungen eine Rolle spielt. Sozial vermitteltes Verhalten hat seinen Ursprung in der Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung. Van Schaik und andere haben kürzlich darauf hingewiesen, dass das Konzept Lebensraum in Großaffenkulturen 14 Millionen Jahre lang bedeutungslos war. Das Gleiche lässt sich auch für das Sozialverhalten von Menschen sagen. Trotzdem übersah und ignorierte man die wichtige Rolle, die das Bindungsverhalten in der menschlichen Geschichte der vergangenen 3 bis 4 Millionen Jahre spielte. Die meisten Untersuchungen konzentrieren sich auf Fossilien und archäologische Funde, aus denen die Autoren Verhaltensweisen ableiten, die ihre eigene Interpretation der sogenannten Theorie vom Überleben des Stärkeren widerspiegeln. Mit anderen Worten, Wettkampf wird als eigentlich evolutionäre Motivation unhinterfragt vorausgesetzt, während andere Quellen, die das Verhalten erklären könnten, zum Beispiel Vergleichsstudien von Primaten und Beobachtungen früher Mutter-Kind-Bindung und Kooperation, unbeachtet bleiben.